Lass uns nachdenken über Frieden und Gerechtigkeit. Zwei der großen Menschheitsthemen, kann man sicherlich sagen. Und diese beiden Themen, Frieden auf der einen und Gerechtigkeit auf der anderen Seite, sie gehören unlösbar zusammen. Ohne Gerechtigkeit ist es nicht möglich, auf Dauer Frieden zu haben, weil jede Ungerechtigkeit zu Konflikten führt und irgendwann brechen die sich Bahn. Und umgekehrt gibt es ohne Frieden keine Gerechtigkeit, denn jeder Krieg schafft neues Unrecht. Wenn wir in diese Welt hineinschauen, im Jahr 2020 oder auch gerne in die Geschichte zurückblicken, dann finden wir aber nicht in erster Linie Frieden und Gerechtigkeit, sondern Unfrieden und Ungerechtigkeit. Und mancher, der als Friedenshoffnung gestartet ist, hat dann diese Hoffnung enttäuscht. Ihr seht hier vorne ein Bild. Sehen, ob ihr mehr wisst als die Berndorfer. Kennt jemand den Herrn rechts? Ah, hätte ich auch nicht gekannt. Das ist der äthiopische Staatspräsident Abiy Ahmed. Der hat 2019 den Friedensnobelpreis bekommen. Das ist die Zeremonie. Er bekommt die Urkunde, er bekommt gratuliert, weil er ohne Frage große Verdienste 2019 hatte. Er hat nämlich den Krieg mit Eritrea beendet. Ja. In diesem Jahr hat er einen Krieg begonnen. Soldaten geschickt in eine seiner Provinzen, weil die Bezirksregierung nicht das gemacht hatte, was er gerne gemacht haben wollte. Wäre dann ungefähr so, wenn die Frau Merkel die Bundeswehr in Gang setzt, weil sie denkt, in Thüringen muss mal aufgeräumt werden. Also vom Friedensbringer, von der Friedenshoffnung innerhalb eines Jahres zum Kriegsherrn. Er steht als ein Beispiel für ganz viele. Wir könnten noch ganz viele andere aufzählen. Frieden und Gerechtigkeit, nicht so einfach in dieser Welt. Frieden und Gerechtigkeit sind auch Thema in der Bibel als Auftrag im Jetzt und Hier. Ich erinnere an die Jahreslosung aus dem Jahr 2019. Erwarte nicht, dass ihr die auswendig noch könnt. Die hieß, meide das Böse und tu das Gute, suche Frieden und jage ihm nach. Ihr erinnert euch vielleicht. Meide das Böse und tue das Gute, da geht es um Gerechtigkeit. Suche Frieden und jage ihm nach. Also klar, klarer Auftrag an uns, an jeden Menschen. Suche Frieden, jag ihm nach, setz dich ein für Frieden. Und Frieden ist auf der anderen Seite und Gerechtigkeit sind das große Hoffnungsgut für die Zukunft, das die Bibel uns vor Augen malt. Im Psalm 85 heißt es, dann wohnt Herrlichkeit in unserem Land, gemeint ist Israel. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Ein schönes Bild. Gerechtigkeit und Frieden, sie gehören so eng zusammen wie ein Ehepaar, das sich innig küsst. Ein Bild von einer guten Zukunft. Um diese Hoffnung geht es auch in Sacharja 9, in den Versen 9 und 10. Und dieser Text ist für den heutigen ersten Advent vorgeschlagen als Predigttext. Und der erste Advent steht traditionell im Kirchenjahr unter der Überschrift der einziehende König. Und um diesen König geht es auch in Sacharja 9. Ich lese beide Verse. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Arm ist er und reitet auf einem Esel, ja auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Überschrift über die Predigt, freudig, dein König kommt, zwei Punkte. Der erste Punkt, was für ein König? Und der zweite Punkt, was für ein Reich? Bitte nicht erschrecken, wenn der erste Punkt gar kein Ende nimmt, der ist ganz lang und der zweite ist ganz kurz. Also wenn wir den ersten hinter uns haben, habt ihr es auch schon fast geschafft. Also, was für ein König? Warum gibt es Grund, sich zu freuen, dass dieser König kommt? Sacharja nennt uns vier Dinge, über die man sich freuen kann. Das erste, dieser König, er ist gerecht. Es gibt so einen kleinen Katalog im Alten Testament, was vom König in Israel erwartet wird. Und der Hauptpunkt da ist Gerechtigkeit. Der König in Israel sollte ein gerechter Herrscher sein. Er sollte das Recht achten und er sollte Recht sprechen. Und dafür wurde auch gebetet. In Psalm 72 finden wir so ein Gebet für den König und das heißt, Gott, gib dein Richteramt dem Königssohn deine Gerechtigkeit, dass er dein Volk in Gerechtigkeit richte und helfe den Hilflosen zum Recht. Dann tragen die Berge Frieden, die Hügel Gerechtigkeit dem Volk. Auch da dieser Zusammenhang. Der gerechte König sorgt für Frieden im Volk. Und deswegen soll der König in Israel gerecht sein. Wie viele von den Königen Israels waren gerecht? Wenige. Salomo, ganz gewiss, von dem es ja ausdrücklich heißt, er hatte Gottes Weisheit und von dem auch diese Geschichte erzählt wird, wo er da dieses gerechte Urteil gesprochen hat. Wir könnten noch 5, 6, vielleicht 7 aufzählen und da stehen ganz viele dagegen, die ungerecht waren. Und auch das hat zur Katastrophe des Untergangs und des Exils beigetragen. Es wird mehrfach erwähnt im Alten Testament, weil deine Könige ungerecht waren, weil die Priester Bestechungsgelder angenommen haben, weil es keine Gerechtigkeit gab. Unter anderem deswegen hat Gott das Gericht kommen lassen. Die Leute, die das hörten im Jahr 520 vor Christus, sie kannten Könige nur noch aus Erzählungen, so wie wir auch. Es gab in Deutschland mal Könige, es gab in Deutschland mal Kaiser, aber das wissen wir nur noch aus der Erinnerung, aus Erzählungen. Und so war das mit den Leuten damals auch. Es gab schon 70 Jahre lang keinen König mehr in Israel. Sie wurden regiert von einem Statthalter und dieser Statthalter war abhängig von der Regierung in Persien. Könige, das klang wie eine Verheißung aus vergangener Zeit. Und gerechte Könige, das klang wie ein Märchen für die Menschen damals. Sie hatten keinen König und sie hatten auch keine positiven Erinnerungen mit Königen. Und von daher klang das für sie nochmal ganz anders. Ein König wird kommen, ein gerechter König und ihr könnt euch freuen. Auch wir wünschen uns Gerechtigkeit und Menschen und Kinder haben ein feines Gespür dafür. Wenn ihr das nicht glaubt, dann könnt ihr das nächste Mal, wenn ihr Kinder oder Enkel habt, die mal sehr ungerecht beschenken. Weihnachten wäre so ein Anlass, ne? Der eine kriegt ganz viel und der andere ganz wenig. Und dann werdet ihr sofort, ne? Kinder haben so ein Gespür dafür, bis in ganz in Themen rein, wo man denkt, ne? Unser Sohn in Gießen, die haben jetzt das vierte Kind bekommen. Das erste war ein Mädchen, das zweite war ein Junge, das dritte war ein Mädchen. Und als dann den Kindern gesagt wurde, das Baby ist ein Junge, sagte der David, das ist ja auch wohl nur gerecht. Gehört sich ja wohl so, oder? Und 4 Kinder hat, gehört sich das ja wohl, dass es 2 Jungs und 2 Mädchen sind. Ne? Da war er 3. Das ist ja wohl auch nur gerecht. Wir wünschen uns Gerechtigkeit in unserem Leben und wir wünschen uns Gerechtigkeit auch in unserer Gesellschaft. Und es ist völlig in Ordnung, dass man jetzt auch darüber streitet und diskutiert, ob das, was so an Corona-Maßnahmen im Moment beschlossen ist, ob das gerecht ist. Natürlich darf man das fragen. Es ist ein Grundbedürfnis. Wir wollen, dass es gerecht zugeht. Dass wir hier sitzen und Gottesdienst feiern, da sind wir von Herzen dankbar für. Aber manch einer würde jetzt gerne, wie er das sonntags wahrscheinlich gewohnt ist, im Fitnessstudio sein. Warum dürfen wir hier sitzen und die dürfen das nicht? Ist das gerecht? Ist es gerecht, dass die einen Hilfe kriegen vom Staat und die anderen nicht? Es ist wichtig und richtig, dass wir danach fragen. Weil wir können auch selbst was dazu beitragen, indem wir unseren Staat unterstützen bei den Gesetzen, die gerecht sind, dass wir sie einhalten. Das gehört mit dazu. Dazu gehört, wenn es dann Unrecht zugeht, dass wir nicht schweigen, dass wir unsere Stimme erheben. Und Christen sollten Menschen sein, die gegen Ungerechtigkeit aufstehen und Ungerechtigkeit nicht dulden. Und klarer Auftrag von der Bibel her, wir sollen dafür beten, dass unsere Regierungen das können, dass wir gut regiert werden, dass sie es hinkriegen, gerechte Gesetze zu machen und für Gerechtigkeit zu sorgen. All das wird dieser König, der da kommen wird, tun, denn er ist gerecht. Er ist zweitens einer, dem Rettung zuteil wurde. Vielleicht habt ihr den Text nach Luther im Ohr, so kam ja auch in dem Lied vor. Er ist gerecht und ein Helfer, und so steht es in der Lutherbibel, so steht es auch in der Septuaginta, der Griechenübersetzung des Alten Testaments, da hat Luther das her. Aber wenn man den Text genau übersetzt, muss man übersetzen, er ist einer, dem geholfen wurde, einer, der dem Rettung zuteil wurde. Das klingt ja jetzt ein bisschen merkwürdig, oder? Muss ein König nicht anderen helfen? Kann ein König überhaupt helfen, der selber erst gerettet werden muss? Dazu gleich noch mehr. Ich erkläre es dann ein bisschen später noch in der Predigt. Und dann wird es auch merkwürdig, denn dieser König, er ist arm. Schließt mal die Augen und ruft euch mal so ein paar Königsbilder aus der Klatschpresse vor Augen. Haben die Geld? Ja, die jammern aber eigentlich schon, ne? Und damals musste ein König reich sein. Er musste seinen Hofstaat unterhalten, er musste eine Armee unterhalten. Das gehörte mit dazu. Ein König, der kein Geld hatte für Soldaten, konnte sein Volk und sein Land nicht schützen. Und dann fiel natürlich immer ein bisschen von dem Reichtum auch für den König selbst ab. Ein König hatte reich zu sein. Dieser König, der da kommen wird, und das ist nach Sacharja ein Grund, sich zu freuen, er ist arm. Oder wie man auch übersetzen kann, notleidend, elend. Demütig ist eigentlich schon fast zu positiv. Es geht einfach um Armut. Der kommt nicht mit großem Reichtum, sondern arm. Und die Frage ist, kann er dann überhaupt helfen, wenn er so selbst so arm ist? Und auch befremdlich, er reitet auf einem Esel. Wenn wir das heute uns übersetzen müssten, dann stellen wir uns vor, Joe Biden, der gewählte Präsident der USA, wenn er da mal im Amt ist, wird er dann im Gegensatz zu seinem Vorgänger irgendwann mal nach Berlin kommen. Und dann kommt er nach Berlin auf dem Moped. Und spätestens dann haben wir den Eindruck, die Krise in den USA ist doch größer, als wir gewusst haben. Wenn die es nicht mehr schaffen, diese Limousine nach Berlin zu schaffen, sondern der muss auf dem Moped fahren. Aber Esel war noch mehr als Moped. Nicht nur arm, sondern Esel stand auch für Friedenswillen. Das Gegenbild dazu sind die Kriegsrosse. Wer auf einem Pferd kam, der demonstrierte Macht, Willen. Und Kriegsross demonstrierte auch den Willen für Krieg und Gewalt. Und dieser König, der kommt ganz bewusst nicht auf dem Pferd, schon gar nicht auf dem Kriegsross, sondern auf dem Esel. Und er kommt, um seinen Friedenswillen zu demonstrieren. Und der Esel galt als Zeichen des Messias. In der Verheißung oder im Segen Jakobs an seinen Sohn Juda wird gesagt, Juda wird seinen Esel an die Weinrebe binden. Ein Bild für den Messias. Der König, der da kommen wird, der König, der erwartet wird, es ist der Messias. An der Stelle machen wir weiter, wenn wir uns ein bisschen Kälte und frische Luft geholt haben. Wir hören ein Lied. Ihr habt es, denke ich, gemerkt, wir reden die ganze Zeit von Jesus. Er ist dieser König, dessen Einzug großen Jubel auslösen soll. Und dessen Einzug diesen Jubel auch ausgelöst hat. Als er damals kurz vor der Kreuzigung nach Jerusalem kam, ritt er auf einem Esel in diese Stadt hinein. Die Menschen verstanden dieses Bild, dieses Zeichen, verstanden, dass er damit deutlich macht, er kommt als der Messias, und sie jubelten ihm zu. Und damit es auch jeder kapiert, hat Matthäus es in seinem Evangelium noch ausdrücklich notiert. Das ist geschehen, schreibt er, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Jesus kommt als König. Jesus kommt aber als dieser König. Das macht er deutlich, indem er sich dieses Reittier aussucht oder dieses Reittier, diesen Esel. Die Evangelisten berichten uns, dass Jesus extra seine Jünger aussendet, um diesen Esel oder diese beiden Esel dann zu holen. Und damit will Jesus deutlich machen, ich komme als Messias, als König, aber eben so, wie das Sacharja beschreibt. Gehen wir es nochmal durch. Er kommt als der Arme. Das beginnt mit seiner Geburt im Stall, auch wenn seine Eltern sicherlich nicht am Hungertuch nagten. Josef war immer ein Handwerker. So wird Jesus doch in einen Futtertrog gelegt. Krippe klingt immer viel zu romantisch, ne? Viele von euch kennen das ja noch von der Landwirtschaft, Futtertrog. Ich kenne das noch, ich habe da Heu reingeschmissen und Rüben und so, ne? Und dann haben die Tiere das da rausgelegt, da hätte ich mein erstes Kind nicht reingelegt, beim zweiten vielleicht, aber das erste nicht. Nein, macht man nicht. Arm. Als er dann 3 Jahre umherzieht in Israel, hat er keinen festen Wohnsitz mehr. Wir nennen das obdachlos. Das war so. Es kam mal jemand und wollte sich Jesus anschließen und sagt, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, gut, kannst du machen. Aber bedenke, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nest, aber ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Und jetzt kannst du gerne mitkommen, wenn du das mittragen willst. Als er verhaftet wurde, hatte er nur das, was er am Leib trug, und am Kreuz noch nicht mal das. Auch das hat man ihm noch genommen. Und er hat noch nicht mal ein eigenes Grab. Er hat ein fremdes Grab, ein Leihgrab. Jesus kam wirklich als der Arme in diese Welt. Das ist aber nur vordergründig. Seine eigentliche Armut besteht noch in ganz was anderem. Paulus beschreibt es im Philipperbrief, dass Jesus die Herrlichkeit bei Gott verlassen hat. All das, was er als Sohn Gottes im Himmel an Macht hatte, an Privilegien, das hat er verlassen. Er hat seine göttlichen Rechte aufgegeben. Er wurde Mensch, Paulus betont, ein Mensch wie wir. Und das ist noch nicht das Ende, sondern er begibt sich unter die Hand der Menschen. Er lässt sich von Menschen foltern und quälen und er stirbt. Nicht nur irgendeinen Tod, sondern den Verbrecher und den Fluchtod am Kreuz. Er, von dem es heißt, dass ihm alle Engel gedient haben, er wurde zum Diener. Er sagt selbst darüber in Markus 10, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und Paulus wird es später im zweiten Korintherbrief so beschreiben, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Jetzt zu dem Punkt, den ich eben verschoben habe. Ihr kommt als der, dem Rettung zuteil wurde. Wir haben, glaube ich, oft so ein falsches Bild von Jesus im Kopf oder auch im Herzen. Von einem Jesus, der damals, wie er wollte, Wunder tat, der morgens aufstand und dachte, was werde ich heute mal wieder für tolle Wunder vollbringen, aber das war gar nicht so. Er betont mehrfach, er kann nur das tun, was Gott ihn tun lässt. Als man ihn einmal auffordert, etwas zu tun, sagt er, das geht jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht. Gott hat mir dazu im Moment nicht die Freiheit, nicht die Vollmacht, nicht den Freimut gegeben. Er tut nur das, sagt er, was sein Vater im Himmel ihm tun lässt. Und der Gipfel von dem, dass er gerettet werden musste, dass er Rettung brauchte, war, als er gestorben war. Jesus war wirklich tot. Und wer tot ist, liegt nicht im Grab und überlegt sich nach 2 Tagen, so jetzt reicht's, jetzt lebe ich mal wieder. Und deswegen redet das Neue Testament in aller Regel nicht davon, Jesus ist auferstanden, sondern davon, Jesus wurde auferweckt. Als Jesus im Grab war, war er völlig davon abhängig, dass Gott ihn auferweckte. Hätte Gott das nicht getan, Fantasie, hätte Gott das nicht getan, hätte Jesus dann nicht nach 2 Wochen sagen können, so jetzt wird es mir aber ein bisschen lang hier, jetzt lebe ich wieder. Er war darauf angewiesen, dass Gott ihn auferweckte, dass Gott ihn aus dem Grab, aus dem Tod holte. Und darauf bezieht sich das, dieser König, er ist einer, dem Rettung zuteil wurde. Und nur weil ihm Rettung zuteil wurde, kann er dann auch für andere zum Retter und zum Helfer werden. Und Jesus kommt als der Gerechte. Als er vor Pilatus steht und Pilatus über ihn zu Gericht schickt, sitzt, da lässt die Frau von Pilatus eine Botschaft schicken und sagt, ich habe die ganze Nacht furchtbar geträumt von diesem Mann, viel wegen ihm erlitten. Und dann sagt sie ihm, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Und der Soldat unter dem Kreuz, der römische Hauptmann, er sagt, als Jesus dann gestorben ist, wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Und Petrus schreibt so in seinem ersten Brief, denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe. Jesus kommt als der Gerechte, als der gerecht ist, als der Gerechtigkeit bringt. Und so wird es Paulus im Römerbrief füllen, als derjenige, der uns seine Gerechtigkeit zuspricht. Uns heißt dem, der sie sich zusprechen lässt. So ist er gekommen, als dieser König, auf einem Esel reitend, arm, als einer, dem geholfen wurde und als der gerecht ist. Und so hat sich dieser Vers in Jesus schon erfüllt. Als er damals kam, um als König Israels empfangen zu werden und als sie ihn zunächst auch als König empfingen. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das hat 5 Tage gedauert. Da haben viele von denen, die der Hosianna gerufen haben, geschrien, weg mit ihm, ans Kreuz, kreuzige ihn. Und so hat erlebt dieser König Jesus, und das gehörte mit zu seiner Demut, dass man ihn nicht als König geehrt hat. Aber, und damit Überleitung zum zweiten kurzen Punkt, eines Tages wird es anders sein, so wie es Vers 10 schildert. Gott sagt, ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Und dann heißt es von diesem König, von Jesus, er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Was für ein Reich, der zweite Punkt. Denn zu einem König gehört ein Reich. Alles andere ist, ja, wir kennen das, ne? Es gibt ja nicht mehr ganz viele, aber immer mal wieder Könige im Exil. Das heißt, Könige, die verjagt wurden. 1918 war das in Deutschland so, da hatten wir keinen König, da hatten wir sogar einen Kaiser und dieser Kaiser ist ins Exil gegangen. Und er hat da so getan, als ob er noch Kaiser wäre. Aber niemand hat ihn mehr, die wenigsten haben ihn ernst genommen. Ein Kaiser, ein König ohne Herrschaftsbereich ist, ja, der taugt für das bunte Blatt und für die neue Post und wie diese ganzen Plättchen alle heißen. Ihr könnt euch diese Könige anschauen, aber sie haben nichts mehr zu sagen. Das wird bei Jesus anders sein. Beim ersten Mal hat er sich bieten lassen, dass man seine Herrschaft nicht anerkannt hat. Beim zweiten Mal wird es anders sein. Er wird dann kommen, er wird die Kriegsbogen und die Streitwagen vernichten. Sie werden nicht mehr gebraucht, da der wiederkommende Jesus Frieden verkündigen wird. Wobei verkündigen ist hier zu blass übersetzt, er gebietet diesen Frieden. Gebietet Frieden, das habt ihr alle schon gemacht im Kinderzimmer, gehe ich mal von aus. Ne? Wenn es dann zu laut wurde im Kinderzimmer, wenn der Streit eskalierte, wenn gute Worte nichts mehr nützen, dann ist der Vater oder die Mutter nicht ins Kinderzimmer gegangen und hat gesagt, ich hätte da mal eine Idee und einen unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es dann mal mit Frieden? Also weiß nicht, bei meinen Kindern hat das wenig bis nie funktioniert und dann gebietet man Frieden. Und wenn die sich nicht dran halten, was macht man dann? Schickt man den einen in das eine Zimmer und den anderen in das andere Zimmer und das macht Jesus. Er gebietet Frieden. Er wird kommen und wird sagen, Schluss. Und jeder wird sich beugen, weil jeder auch merken wird, es wird uns gut tun, dieser Frieden. Dann wird das passieren, was wir eben gehört haben aus Psalm 85, Frieden und Gerechtigkeit, sie werden sich küssen und dann wird Jesus herrschen von Meer zu Meer, das heißt über die ganze Welt. Ich bin davon überzeugt, das ist das, was wir in Offenbarung 20 finden, das, was man so das tausendjährige Friedensreich nennt. Das werden wir jetzt nicht mehr vertiefen, aber nächsten Sonntag wird es darum gehen, Offenbarung 20, die Verse 1 bis 10, um dieses Reich, das Jesus dann bringen wird. Erster Advent, der einziehende König. Wir haben gesehen, wie erstaunlich dieser König Jesus ist, der damals in Jerusalem eintritt. Und Sacharja hat das seinen Landsleuten damals nicht mitgeteilt, damit sie sagen, aha, interessant, sondern die ersten Verse, ersten Worte lauten ja, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Darum geht's. Dazu lädt Gott auch dich und mich ein, zu Beginn dieser Adventszeit, auch im Jahr 2020, in dieser, ja, durch Corona und vielleicht auch persönliches Leid in eurem Leben getrübten Adventszeit, es zu hören, euch auffordern zu lassen, es gibt Grund zur Freude. Du kannst dich freuen, trotz allem, was auch nicht gut in deinem Leben ist, was nicht gut in unserer Welt ist, gibt es Grund zu Freude und zu Jubel. Denn auch für dich gilt, dein König kommt zu dir, der König, von dem uns Sacharja erzählt. Er kommt, gehen wir es nochmal durch, als der Gerechte, der das Recht achtet, der das Recht bringt und der uns seine Gerechtigkeit schenkt. Er kommt, nachdem ihm Rettung widerfahren wurde und Gott ihn auferweckt hat, als der, der so zum Retter werden konnte. Er kommt als der Arme und Demütige, der kam, um uns zu dienen, indem er sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Und er kommt als der Friedenskönig, reitend auf einem Esel. Und nochmal, das können wir jetzt schon in Anspruch nehmen. Für Sacharja war beides noch in der Zukunft. Wir blicken auf Vers 9 zurück. Der König ist gekommen. Wir können Anteil bekommen an dem, was er schon gebracht hat, am Frieden mit Gott, an Gerechtigkeit in unserem Leben. Und so, trotz Corona oder persönlicher Krisen, könnt ihr Adventsfreude erleben. Und, das haben wir gehört, wir haben eines Tages noch sehr viel mehr Grund zum Jubel in der Zukunft. Da Dann kommt Jesus wieder und dann bringt er in Vollkommenheit Gerechtigkeit und Frieden und wir werden in ganz anderer Weise nochmal jauchzen und jubeln. Gottes Friedensreich wird kommen. Gerechtigkeit und Frieden, sie werden sich küssen. Und bis dahin sind wir auf dem Weg mit dem schon gekommenen König Jesus hin zu diesem Friedensreich. Lasst uns beten und soweit es geht, mit ihm stehen. Es ist eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen und in dem Herzen der meisten Menschen, dass Frieden herrscht und Gerechtigkeit. Wir danken dir für die Stellen in dieser Erde, auf dieser Erde, wo das passiert. Es ist ja nicht überall Unfrieden, es geht nicht überall ungerecht zu. Und wir danken dir dafür, dass wir in unserem Land jetzt schon mehr als 75 Jahre in Frieden leben können. Wir danken dir auch dafür, dass wir in der Regel gut regiert werden. Und wir bitten dich für Frieden und Gerechtigkeit an den Orten an dieser Welt, wo das anders ist. Und wir bitten dich auch für unsere Geschwister, die in solchen Kriegsregionen leben müssen, die ungerecht behandelt werden, einfach nur, weil sie Christen sind. Wir bitten dich für die Regierung in unserem Land, schenk Weisheit, jetzt auch richtig mit dieser ganzen Corona-Geschichte umzugehen. Und danke, dass du Frieden gebracht hast in Jesus. Wir dürfen uns daran erinnern, auch in diesem Jahr dankbar, in der Adventszeit. Wir gehen darauf zu, dass wir das uns Weihnachten noch mal ganz neu bewusst machen und wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, dass wir mit einstimmen können in diesen Jubel. Siehe, dein König kommt zu dir. Amen. Nehmt Platz.